You're a wonderful sight.
Was für ein herrlicher Anblick sind Sie doch. Zumindest diejenigen von Ihnen, die ich sehen kann. Aber ich denke auch an all diejenigen, die per TV oder andere Varianten diese große Versammlung des Priestertums mitverfolgen. Wir sind als mächtige Körperschaft des Priestertums sowohl hier im Konferenzzentrum als auch an anderen Orten überall in der Welt zusammengekommen. Wir haben inspirierende Botschaften gehört. Davon kann ich wirklich Zeugnis geben und ich danke den Brüdern, die zu uns gesprochen haben. Ich fühle mich geehrt, bin jedoch auch demütig, dass ich nun zu Ihnen sprechen darf und bete, dass der Herr mich inspirieren möge. Als ich vor kurzem die Nachrichten im Fernsehen sah, merkte ich, dass viele der Berichte einander ähneln. Denn die Tragödien, von denen berichtet wird, sind im Grunde alle auf ein Gefühl zurückzuführen. Zorn. Der Vater eines Säuglings war festgenommen worden, weil er ihn misshandelt hatte. Mutmaßlich hatte das Geschrei des Babys ihm so wütend gemacht, dass ihm eins seiner Gliedmaßen und mehrere Rippen gebrochen hatte. Alarmierend war der Bericht, dass Banden immer gewalttätiger werden und auch die Zahl der darauf zurückzuführenden Morde stark angestiegen ist. Ein anderer Bericht handelte davon, dass eine Frau von ihrem Noch-Ehemann in rasender Eifersucht erschossen wurde, nachdem dieser sie mit einem anderen erwischt hatte. Dann gab es natürlich noch die üblichen Berichte von Kriegen und Konflikten in aller Welt. Ich musste an die Worte des Psalmisten denken: Steh ab von Zorn und lass den Grimm. Vor vielen Jahren rief ein junges Paar in meinem Büro an und fragte, ob es vorbeikommen könne, weil es meinen Rat brauchte. Die Eheleute deuteten an, dass etwas Schreckliches geschehen war und ihre Ehe ernsthaft in Gefahr sei. Wir vereinbarten einen Termin. Die Spannung zwischen den Eheleuten war deutlich, als sie mein Büro betraten. Die Geschichte entfaltete sich zunächst langsam, weil der Mann nur stockend sprach und die Frau leise weinte und sehr wenig zu dem Gespräch beitrug. Der junge Mann war von Mission zurückgekehrt und an einer angesehenen Universität im Osten der Vereinigten Staaten angenommen worden. Dort, in einer Universitätsgemeinde, hatte er seine zukünftige Frau kennengelernt. Sie studierte dort ebenfalls. Sie waren ein Jahr ein Paar. Als sie nach Utah kamen, im Salt Lake Temple heirateten und kurz darauf in den Osten zurückkehrten, um ihr Studium abzuschließen. Zu der Zeit, als sie mit ihrem Abschluss in der Tasche in ihren Heimatstaat zurückkehrten, erwarteten sie erstes Kind und der Mann hatte Arbeit auf seinem Fachgebiet. Die Frau brachte einen Jungen zur Welt. Das Leben meinte es gut. Als ihr Sohn etwa 18 Monate alt war, wollten sie einen Kurzurlaub machen und Angehörige besuchen, die ein paar hundert Kilometer entfernt wohnten. Zu dieser Zeit gab es kaum Kindersitze oder Sicherheitsgurte für Erwachsene, geschweige denn, dass man sie benutzte. Also saßen alle drei auf den Vordersitzen. Das Kind saß in der Mitte. Während der Fahrt geriet das Ehepaar in einen Streit. Nach all den Jahren weiß ich nicht mehr, worum es ging. Aber ich weiß noch, dass der Streit immer heftiger wurde und so ausartete, dass sie einander schließlich anschrien. Es ist verständlich, dass ihr kleiner Sohn zu weinen begann, was, wie der Mann sagte, seine Wut nur noch vergrößerte. Er verlor jede Beherrschung über sich, hob ein Spielzeug auf, das das Kind auf den Sitz fallen lassen hatte, und warf es nach seiner Frau. Jedoch verfehlte er sie. Stattdessen traf das Spielzeug seinen Sohn und führte dazu, dass dieser einen Hirnschaden erlitt und sein ganzes Leben lang behindert sein würde. Dies war eine der tragischsten Situationen, die mir jemals untergekommen waren. Ich gab ihnen Rat, machte ihnen Mut. Wir sprachen von Bindung und Verantwortung, dass man akzeptieren und vergeben muss. Wir sprachen davon, welche Zuneigung und Achtung in die Familie zurückkehren mussten. Wir lasen tröstliche Worte aus den Heiligen Schriften. Wir beteten zusammen. Ich habe zwar seit jenem Tag vor so langer Zeit nichts von ihnen gehört, doch hinter den Tränen trugen sie ein Lächeln, als sie mein Büro verließen. In all diesen Jahren habe ich gehofft, dass sie den Entschluss gefasst haben, zusammenzubleiben, getröstet und gesegnet durch das Evangelium Jesu Christi. Ich muss immer an sie denken, wenn ich diese Worte lese: Zorn ist für nichts eine Lösung. Er baut nichts auf, kann aber alles zerstören. Wir alle haben schon Zorn empfunden. Er kann aufkommen, wenn etwas nicht so läuft, wie wir es gern hätten. Er kann die Reaktion auf etwas sein, was man uns sagt. Wir empfinden ihn vielleicht, wenn sich jemand nicht so verhält, wie wir es wünschen. Er kommt vielleicht auf, wenn wir länger auf etwas warten müssen, als wir erwartet haben. Oder wir werden zornig, weil jemand etwas nicht aus dem gleichen Blickwinkel betrachten kann wie wir. Es scheint für Zorn schier unzählige Gründe geben zu können. Manchmal regen wir uns auf, weil wir uns einbilden, gekränkt oder ungerecht behandelt worden zu sein. Präsident Heber J. Grant, der 7. Präsident der Kirche, berichtete einmal, dass er als junger Erwachsener für einen Mann gearbeitet hatte, der ihm einen Scheck über $500 zukommen ließ und sich in einem Brief entschuldigte, dass er ihm nicht mehr zahlen konnte. Dann arbeitete Präsident Grant für einen anderen Mann. Und diese Arbeit, sagte er, sei 10-mal schwieriger gewesen, habe 10-mal mehr Einsatz verlangt und sehr viel länger gedauert. Dieser Mann schickte ihm einen Scheck über $150. Der junge Heber fühlte sich äußerst ungerecht behandelt. Zuerst war er beleidigt, dann sehr aufgebracht. Er erzählte einem älteren Freund davon, der ihn fragte: Wollte dieser Mann dich denn beleidigen? Präsident Grant erwiderte: Nein. Er hat meinen Freunden gesagt, er hätte mich sehr großzügig entlohnt. Da entgegnete der ältere Freund: Wer etwas als Beleidigung auffasst, was nicht so gemeint ist, ist ein Dummkopf. Ende des Zitats. Der Apostel Paulus stellte in Epheser Kapitel 4, Vers 26 der Joseph Smith Übersetzung die Frage: Könnt ihr zornig sein und nicht sündigen? Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Ich frage: Ist es möglich, den Geist des himmlischen Vaters zu fühlen, wenn wir zornig sind? Ich kenne kein Beispiel, wo das der Fall sein könnte. Im 3. Nephi im Buch Mormon lesen wir: Und es soll unter euch keine Auseinandersetzungen geben, denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den Geist des Streites hat, ist nicht von mir, sondern ist vom Teufel, der der Vater des Streites ist. Denn er stachelt den Menschen das Herz auf, im Zorn miteinander zu streiten. Siehe, es ist nicht meine Lehre, den Menschen das Herz mit Zorn gegeneinander aufzustacheln, sondern es ist meine Lehre, dass derartiges hinweggetan werden soll. Wenn man zornig wird, gibt man dem Einfluss des Satans nach. Niemand kann uns zornig machen. Das ist unsere eigene Entscheidung. Wenn wir immer einen guten Geist bei uns haben wollen, müssen wir uns dafür entscheiden, nicht zornig zu werden. Ich bezeuge, dass dies möglich ist. Der Zorn, das Werkzeug des Satans, ist auf vielerlei Weise zerstörerisch. Ich glaube, die meisten von uns kennen die traurige Begebenheit von Thomas B. Marsh und seiner Frau Elizabeth. Bruder Marsh war einer der ersten Apostel der Neuzeit, die berufen wurden, nachdem die Kirche auf Erden wiederhergestellt war. Er wurde schließlich Präsident des Kollegiums der 12 Apostel. Als die Heiligen in Far West, Missouri lebten, beschlossen Thomas Marshs Frau Elizabeth und ihre Freundin Schwester Harris, ihre Milch zusammenzutun, damit sie mehr Käse herstellen konnten, als es sonst möglich gewesen wäre. Damit es gerecht dabei zuging, kam sie überein, die Milch nicht zu entrahmen, sondern den Rahmen in der Milch zu lassen. Der Rahmen bildete sich erst, wenn mit dem Melken fast fertig war, und war fetthaltiger. Schwester Harris hielt sich an die Vereinbarung, aber Schwester Marsh, die besonders guten Käse herstellen wollte, hob von jeder Kuh einen halben Liter Rahm auf und schickte Schwester Harris die entrahmte Milch. Das führte zu einem Streit zwischen den beiden Frauen. Als sie die Auseinandersetzung nicht bereinigen konnten, sollten sich die Heimlehrer der Sache annehmen. Diese kamen zu dem Schluss, dass Elizabeth Marsh sich nicht an die Übereinkunft gehalten hatte. Sie und ihr Mann waren über diese Entscheidung erbost und die Angelegenheit wurde dem Bischof für ein kirchliches Gerichtsverfahren vorgelegt. Das Bischofsgericht entschied, dass es falsch gewesen war, den Rahmen einzubehalten und dass Schwester Marsh gegen die Vereinbarung mit Schwester Harris verstoßen hatte. Thomas Marsh legte Berufung beim Hohen Rat ein und die Männer in dem Rat bestätigten die Entscheidung des Bischofs. Daraufhin legte er Berufung bei der ersten Präsidentschaft der Kirche ein. Joseph Smith und seine Ratgeber prüften den Fall und bestätigten die Entscheidung des Hohen Rats. Elder Thomas B. Marsh, der die ganze Zeit hinter seiner Frau gestanden hatte, wurde mit jeder neuen Entscheidung zorniger. So zornig, dass er sogar vor einem Friedensrichter unter Eid aussagte, die Mormonen seien dem Staat Missouri feindlich gesinnt. Dieser Eid der stattlichen Erklärung führte dazu oder trug zumindest dazu bei, dass Gouverneur Lilburn Boggs den grausamen Ausrottungsbefehl erließ, durch den über 15.000 Heilige aus ihren Häusern vertrieben wurden, was schreckliches Leid nach sich zog und weshalb viele ihr Leben lassen mussten. All das war die Folge eines Streits über den Austausch von Milch und Rahm. Nach 19 Jahren des Grolls und des Verlusts zog Thomas B. Marsh ins Salzseetal und bat Präsident Brigham Young um Vergebung. Bruder Marsh schrieb auch an Heber C. Kimball, den ersten Ratgeber der ersten Präsidentschaft, welche Lektion er gelernt hatte. Bruder Marsh schrieb, der Herr ist gut ohne mich ausgekommen und hat durch mein Weggehen nichts eingebüßt. Doch was habe ich dabei verloren? Reichtümer, größere Reichtümer als die ganze Welt oder viele Planeten wie dieser jemals hervorbringen könnten. Dazu passen die Worte des Dichters John Greenleaf Whittier. Von allen traurigen Worten, die gesagt oder geschrieben worden sind, sind die traurigsten, es hätte sein können. Meine Brüder, wir alle sind anfällig für diese Gefühle, die, wenn sie nicht gezügelt werden, zum Zorn führen können. Wir erleben Verdruss, Ärger oder Feindseligkeit. Und wenn wir es wollen, verlieren wir die Beherrschung und sind zornig auf andere. Welch Ironie, dass diese oft zur eigenen Familie gehören. Die Menschen, die wir eigentlich am meisten lieben. Vor vielen Jahren las ich in einer Zeitung die folgende Meldung von Associated Press. Ein alter Mann enthüllte bei der Beerdigung seines Bruders, mit dem er vom frühen Mannesalter an in Canisteo, Stadt New York, eine kleine Hütte mit nur einem Zimmer bewohnt hatte, dass sie nach einem Streit das Zimmer mit einem Kreidestrich in zwei Hälften geteilt und seither weder diese Linie überschritten, noch ein Wort miteinander gesprochen hatten. Und das 62 Jahre lang. Ende des Zitats. Überlegen Sie einmal, was für Folgen dieser Moment des Zorns hatte. Welch eine Tragödie. Mögen wir uns immer, wenn wir diese Entscheidung treffen müssen, bewusst entschließen, nicht zornig zu werden und die schroffen, kränkenden Bemerkungen, zu denen wir vielleicht versucht sind, nicht auszusprechen. Mir gefällt der Text des Liedes von Elder Charles W. Penrose, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts dem Kollegium der 12 Apostel und der ersten Präsidentschaft angehört hat. Schule dein Gefühl, o Bruder, zügle deine Heftigkeit. Lass vom Bösen nie dich zwingen. Brauche Weisheit alle Zeit. Macht allein, stets wirst du finden, in dem ruhigen Gemüt. Zorn zerstört die besten Werke, macht das klarste Denken trüb. Jeder von uns trägt das Priestertum Gottes. Der Eid und Bund des Priestertums gilt für uns alle. Jedem, der das melchisedekische Priestertum trägt, wird damit gesagt, dass es ihm obliegt, Gottes Gesetze treu zu befolgen und die Berufung groß zu machen, die ihm übertragen werden. Jedem Träger des aaronischen Priestertums wird gesagt, welche Pflichtenaufgaben auf ihn warten, damit ihr euch hier und jetzt darauf vorbereiten könnt. Der Herr beschreibt den Eid und Bund des Priestertums wie folgt: Denn diejenigen, die treu sind, so dass sie diese zwei Priestertümer erlangen, von denen ich gesprochen habe, und ihre Berufung groß machen, werden vom Geist geheiligt, so dass sich ihr Körper erneuern wird. Sie werden Söhne Moses und Aarons und Nachkommen Abrahams und die Kirche und das Reich und die Auserwählten Gottes. Und alle, die dieses Priestertum empfangen, die empfangen auch mich, spricht der Herr. Denn wer meine Knechte empfängt, der empfängt mich. Und wer mich empfängt, der empfängt meinen Vater. Und wer meinen Vater empfängt, der empfängt meines Vaters Reich. Darum wird ihm alles gegeben werden, was mein Vater hat. Brüder, große Verheißungen erwarten uns, wenn wir dem Eid und Bund dieses kostbaren Priestertums, das wir tragen, treu sind. Mögen wir würdige Söhne unseres himmlischen Vaters sein. Mögen wir unserer Familie immer ein Vorbild sein und getreu alle Gebote befolgen, damit wir gegen niemanden Feindseligkeit hegen, sondern Friedensstifter sind und immer an die Ermahnung des Heilands denken. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Dies ist meine Bitte und mein Gebet am Ende dieser großartigen Priestertumsversammlung. Das ist auch mein demütiges und aufrichtiges Gebet. Ich liebe Sie, Brüder, von ganzem Herzen, aus ganzer Seele. Und ich erflehe die Segnung des himmlischen Vaters für Sie alle, dass er Sie segnen möge in Ihrem Leben, in Ihrer Familie, im Herzen, in Ihrer Seele, im Namen Jesu Christi. Amen.